Hallo und herzlich willkommen zur 17. Episode von Irish Whiskey News Deutschland, dem deutschsprachigen Podcast zum Thema irischen Whisky. Ich bin Neil von irishwhiskyblog.de und sage Hallo zusammen mit meinem Partner Jason. Hallo Jason.
Moin Moin, hi, wie geht's euch?
Hoffentlich gut. Ja. Karnevalszeit ist es vielerorts.
Oh ja.
Das ist nicht unbedingt ein Whisky-Thema und ich bin froh, dass ich in Irland bin und mit Karneval nichts groß hier zu tun haben muss. Deshalb möchten wir es auch ganz sofort wieder ad acta legen und uns den eigentlichen widmen, nämlich das, was noch in dieser Zeit aktuell ist, und zwar ein paar Releases, die aus Irland nach Deutschland gekommen sind und die in Irland erschienen sind. Wir haben momentan nicht ganz so viel, das ist so die Ruhe vor dem Sturm sozusagen, aber immerhin genug. Plus, wir haben ein schönes Thema im Fokus, und zwar möchten wir uns mit der Frage beschäftigen, wie kaufe ich denn als Privatmensch, als ich, ein Whiskyfass in Irland für mich oder vielleicht auch mit einer Gruppe von Freunden zusammen. Ja, da gucken wir uns mal an, was es da so am Markt gibt, wie die Regularien aussehen, worauf man so ein bisschen achten muss, und haben auch das ein oder andere Beispiel rausgesucht, um zu veranschaulichen, wie das funktioniert und was es kostet. Genau, und zum Abschluss wie immer ein paar kleine News aus Irland und wir starten rein mit den Neuerscheinungen, die jetzt auch in Deutschland erhältlich sind.
Zum Beispiel W.D. O'Connell, Whisky Merchant, Tamazin, ist das richtig?
Ja, so in die Richtung, genau.
Bourbon Cask, 85,90 €, 50,9% Alkoholgehalt, Single Pot Still vom GND, Great Northern, und 6 Jahre alt aus einem Ex-Bourbon-Fass. Und es gibt noch einen aus PX, oder?
Genau, es gibt eine zweite Variante noch davon, und zwar aus einem PX-Cask, gleiche Preis, 85,90 €. Alkoholgehalt ist 47,6%. Es ist ebenfalls ein Single-Pot-Still von GND. Dieser war 3 Jahre in einem Ex-Bourbon-Fass, bevor er für weitere 3 Jahre in ein PX-Sherry-Fass kam. Insgesamt gibt es von dieser Serie 3, wobei ich nicht sicher bin, ob es die noch gibt. Denn der erste ist ein bisschen über ein Jahr alt. Der war damals in einem Single-Pot-Still, auch in einem Peated-Cask. Und es ist gut möglich, dass der mittlerweile weg ist. Genau, vielleicht in Irland noch da und da irgendwo erhältlich. In Deutschland bin ich nicht ganz sicher. Ja, die ergänzen das jetzt. W.D. O'Connell ist ja immer wieder für ein paar Serien bekannt. Ist ein unabhängiger Abfüller, Whisky-Bonder aus dem Süden Irlands, der immer wieder von verschiedenen Brennereien, hier mal beide Male von Great Northern Distillery Destillat zukauft, jung wie auch fertig, und dann anschließend das ja nach eigenen Spezifikationen weiter kultiviert und dann irgendwann abfüllt. Wir hatten jüngst drüber berichtet, er hatte eine Serie mit PX, da hatten wir ein 20-jähriges unter anderem dabei. Es gab einen Single Cask mit Bourbon, das war in den letzten Podcasts genannt. Das sind dann dementsprechend zum Beispiel keine Great Northern Whiskys, sondern zum Beispiel Cooley.
Ja, sehr, sehr gut. Und der Markenbotschafter da vorne, der Besitzer von der Marke jetzt hier, ist auch immer wieder auf Messen. Ich habe ihn in München gesehen, ich habe ihn letzte Woche in Schwetzingen gesehen. Genau. Schauen wir mal, wenn er vielleicht kommt auch nach Limburg, glaube ich, war im Gespräch denn da. Also eine interessante Sache.
Nun, ist das sehr war's. Rege, genau. Er ist sehr rege. Das macht auf jeden Fall Sinn. Also für die Leute, die gerne Messen besuchen, er ist überall im Land immer wieder, meistens bis an den Ständen von Mareike halt, von Irish Whiskys. Und eine gute Gelegenheit, um mit jemanden wie ihm, also dem Inhaber eines Betriebes aus Irland, direkt in Kontakt zu treten, auf so eine Messe zu gehen.
Das stimmt. Nun, das war's für unsere Abfüllungen jetzt hier im Monat Februar. Wir haben auch nichts, was neu ist, was vorher in Irland war, ob es Dezember oder Januar war. Du hast schon das angesprochen, wahrscheinlich zum St. Patrick's Day wird ein bisschen mehr kommen, aber wir glauben auch, dass einige Abfüllungen, die, auf denen wir warten, vielleicht auch was mit Whisky Live zusammenhängt. Das war April oder war das Mai?
Die ist in der zweiten Maihälfte, genau, und ist ja mit die größte und wichtigste Messenveranstaltung zum Thema in Irland. Und da richten sich natürlich eine ganze Menge Brennereien und Abfüller darauf ein, dass wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt oder halt kurz darauf was erhältlich sein soll. Und deshalb halten viele wahrscheinlich jetzt gerade zurück. Es ist ja auch so, gerade Januar ist vorbei, ne? Dry January und all diese Sachen. Leute sparen so ein bisschen und machen Diät. Und genau, es ist nicht so die Zeit dafür. Und darum ist das, was nach Deutschland gekommen ist oder noch nach Deutschland kommt, jetzt gerade schon, alles schon da, beziehungsweise noch nichts nachgerückt. Aber wir haben natürlich ein paar Sachen, die in Irland auf den Markt gekommen sind. Und darunter sind auch ein paar sehr interessante Sachen. Und auch Sachen, von denen wir wissen, die werden auch irgendwann nach Deutschland kommen. Genau, und dann werden wir natürlich darüber berichten. Eines dieser Beispiele, die mit Sicherheit auch nach Deutschland kommen werden, oder das ist zu, ich denke mal, 99,9% sicher, ist von der Dingle Distillery. Und zwar die Wheel of the Year Series geht in die zweite Runde. Die zweite Abfüllung. Wir haben so ein bisschen gerätselt, wie es ausgesprochen wird. Wir haben uns geeinigt nach ein bisschen YouTube und Google, dass es ungefähr Isle of Breed ausgesprochen wird. Heißt übersetzt sowas wie St. Bridget's Day, ein Tag, oder wenn man es mal sagt, die Wheel of the Year Series beschäftigt sich ja mit dem keltischen Jahreskalender, der in 8 jahreszeitliche Feste eingeteilt wird. Den Auftakt der Serie hatten wir im November mit Samhain, das war die Halloween-Veranstaltung, wenn man es so möchte. Jetzt geht es um den St. Bridget's Day, der am 1. Februar war, in Irland auch seit letztem Jahr. Erst ein Feiertag ist ein öffentlicher, wo die Leute frei haben. Oh, das wusste ich nicht. Ja, genau, der ist dazugefügt worden als zusätzlicher Feiertag, als sozusagen Dankeschön und Anerkennung für die Menschen, die in 2 Jahren Corona-Pandemie gearbeitet haben oder halt auf ihre Arbeit verloren haben. Also da einfach eine Anerkennung zu schaffen, wurde der als neuer Feiertag im Jahr eingeführt. Ja, wie gesagt, er beruft sich auf so ein altes keltisches Fest in Burg und die heilige Brigid, die ja einen christlichen Ruf anschließend noch hatte. Also es ist natürlich alles immer sehr schwer vermischt, ne, mit keltischer Mythologie, ja, und heidnischen Gebräuchen und dann christlich darüber und ganz schwierig zu erfassen. Wie auch immer, 1. Februar ist der Tag und nach diesem Stichtag geht jetzt diese Wheel of the Year Series weiter. 85 Euro, 50,5%. Es ist ein dreifach destillierter Single Malt Whisky aus einem Ex-Bourbon-Fass, der dann einen Finish bekam, wo wir nicht genau wissen, für wie lange, in einem Ex-Rye-Cask. Genau, und so wie Samhain kam, glaube ich, Anfang des Jahres nach Deutschland, wenn mich nicht alles täuscht, also mit circa 2 Monaten Verspätung im Vergleich zum Feiertag, den es denn eigentlich gewidmet ist, so kann man davon ausgehen, dass das hier wahrscheinlich dann auch ein bisschen Verzug, aber dann irgendwann nach Deutschland kommt.
Super, und etwas, was denn eine große Moment erzeugt hat, war vom Irish Distillers, Powers Irish Rye, 40 Euro, absolut toll vom Preis, 43,2%, auch interessant. Rye Whisky aus Irland, 100% irische Roggen, und es wurde dann dort in Ex-Virgin Oak als First Fill und Refill amerikanische Eichenfässern denn dort gereift. Das war etwas, was ich hatte vorher kaum was mitbekommen davon. Das war plötzlich da und alle haben gesagt, cool, wie ging es dir damit?
Ich hatte gesehen, dass die Sache auf den Markt kommen wird. Denn es werden ja manchmal, wenn so Produkte für unter anderem den amerikanischen Markt bestimmt, das wirst du wissen, dann muss ja dieses Label Approval gemacht werden. Genau. Und das ist ja oftmals schon Monate, bevor etwas kommt. Und da wurde dieses Label geleakt sozusagen in so Facebook-Gruppen. Ne? Da hat man gesehen, dass das kommen wird. Wann, wusste man nicht. Naja, und als das dann jetzt auf den Markt kam, kluger Zeitpunkt. Wir haben ja gerade gesagt, momentan ist es sehr ruhig. Die Leute sind alle so ein bisschen, das heißt so eine Sache allgemein. Und dann, wenn es noch so ins Spezielle geht, wird natürlich sehr von allen aufgenommen, weil ne, so, das ist dann eine sehr wichtige Information in einer Zeit, wo es sonst nicht viele Informationen gibt. Und ja, erste 100%ige Irish Rye Whisky.
Es gibt noch nicht mal dafür eine gesetzliche Vorgabe denn da. Das ist eine selbstkreierte Kategorie.
Genau, streng genommen könnte man jetzt anfangen zu debattieren, fällt das dann unter Pot Still Whisky schon, ne, wo so das mit allen möglichen Getreidesorten ja eigentlich möglich ist, nur halt dann hat man keine anderen da drin, also nicht in die offizielle Kategorie Pot Still Whisky, ne, aber so in dieses, was ist historischer Pot Still Whisky. Wir hatten uns ja so ein bisschen in der letzten Folge mit Blackwater beschäftigt, wo es ja unter anderem darum geht, halt nicht nur ein Whisky aus Gerste und eventuell noch gemälzte, ungemälzte, sondern da sind halt gerade Rye, also Roggen oder halt auch Hafer dergleichen in höheren Anteilen enthalten. Fällt das da drunter, wenn man sagt, ich habe einen, also unter diese traditionelle Variante?
Die Gesetzgebung sagt, es muss jetzt momentan mindestens 30% ungemälzte Gerste und 30% gemälzte, also Gerste ist gar nicht drin. So von daher ist es kein Single Malt, es ist einfach nur selbstkreierte Kategorie. Es steht nicht Irish Rye Whisky, da steht Irish Rye.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, interessant daran ist noch, der Roggen dafür, damit er aus Irland kommt, wurde extra angebaut, nur für die Brennerei. Das hat so eine große Farm in Wexford, wenn ich da richtig informiert bin, gemacht. Und ja, und für die Fässer, da haben sie einfach einen Mix aus amerikanischer Eiche, ne? Von Virgin über First Fill bis Refill genommen und das dann nachher zusammengepackt. Was du schon erwähnt hast, der Preis, 40 Euro, ist natürlich sehr, sehr fair und klingt sehr, sehr gut.
Leider kommt es in Deutschland meistens, ja.
Ja, nur leider kommt es da nicht hin. Also als Märkte angekündigt sind halt hier Irland, UK, Amerika und man kann es sogar auf der Powers Webseite kaufen. Aber es war gesagt, dass es nicht nach Deutschland kommt. Wobei natürlich da die Frage ist, wann kommt die nächste Edition und wird die dann auch in andere Märkte ausgerollt und ist dann auch hier erhältlich, weil wenn sowas ankommt, dann warum nicht auch in die anderen etablierten Marktmärkte liefern.
Ja. Gut. Dann gehen wir Richtung Blacks. Da habe ich auch ein Fass liegen. Und jetzt haben wir Pieces of Eight Worlds. Empire Stout Cask, ein Pieces of Eight Ace of Haze IPA Cask und Pieces of Eight Tropical IPA Cask. Alle sind 69,99 €. Alle sind 43% und alle sind 8 Jahre alte Single Grain, immer gefinished in. Und da sind ihre eigenen Fässer dann dort, die zum Einsatz kamen. Erklär mal ein bisschen, was sind das für drei verschiedene interessante Blacks Beer Finishings?
Ja, Blacks ist ja, wie du sagst, eine Brauerei aus Kinsale, die auch Whisky machen, noch nicht selbst destillieren, sondern zugekauften Whisky. Dementsprechend wollen
die haben schon ein bisschen selbst gemacht.
Aber achtjährigen Single Grain?
Nein, 8 Jahre noch nicht. Also mein Fass ist 2,5, 3 Jahre max da.
Okay. Und und die Pläne sehen ja vor, in Kinsale oder oberhalb von Kinsale eine größere Brennerei zu bauen, wo dann künftig die Hauptproduktion selber passieren soll. Soweit ist es dann halt bislang hauptsächlich eine Brauerei, die halt vorrangig so typische, etwas ausgefallenere Biere macht, Craft-Biere macht.
Hipster-Bier.
Hipster, ja, zum Beispiel. Wie halt zum Beispiel dieses Stout World's End Imperial Stout ist ein Chocolate and Vanilla Imperial Stout. Oder halt dieses Ace of Haze, ein Hazy IPA. Da bin ich jetzt überfragt, was das genau heißt. Also ein Indian Pale Ale, klar. Und halt ein Tropical IPA. Da kann man zumindest ableiten, wo es geschmacklich da beim Bier hingeht und welche Einflüsse dann wahrscheinlich sich auf den Whisky gemacht haben. Single Grain hat ja die Eigenart, jetzt nicht überwältigend automatisch zu sein, was den eigenen Geschmack betrifft. Also kann man davon ausgehen, dass je nachdem, wie lang das Finish war und was genau für Fässer da verwendet worden sind, auch gute Geschmacksnoten intensiv wie halt gewollt abgegangen sind. Von daher sicherlich ein schöner Mix, um so ein bisschen auch in die Welt einzusteigen. Was passiert mit Grain Whisky, wenn man ihn mit Bierfässern. Ich bin gar nicht sicher, was gibt es denn noch für Grain Whiskys mit Bierfass-Finish aus Irland?
Gute Frage. Ja. Ich kenne ein Single Malt, aber Grain, ich kenne ein Irish Whisky, aber kein Grain. Du?
Ja, mir fällt spontan jetzt leider auch gerade gar nichts ein. Von daher ist eine interessante Geschichte. Dazu kommen noch die Flaschen, sehen ziemlich fancy aus. Sie sind so ein bisschen schwarz dominierend, aber mit ziemlich wilden Farbelementen drin. Ist attraktiv fürs Auge.
Hipster Beer und Hipster Whisky ein bisschen.
Wir wissen schon, was sie tun, genau. Ja. Hier besteht die Möglichkeit, dass das eventuell nach Deutschland kommt.
Ja. Schauen wir mal, ob Mareike das schafft, ja?
Mal schauen. Wir haben einen letzten noch, und der ist auch relativ interessant, auch wenn er nicht in Deutschland erhältlich ist und auch nicht erhältlich sein wird. Der ist nämlich so gesehen noch nicht mal in Irland wirklich erhältlich. Ja. Es ist ein Single Cask aus der Redman Estate Distillery von der Marke Short Cross. Wer sich zurückerinnert, vor ein paar Monaten haben wir mal berichtet, Short Cross hat ein Single Cask, und zwar das allererste Single Cask, ein Single Malt Whisky, exklusiv für den deutschen Markt gemacht, war damals über mareike-irishwhiskys.de importiert und erhältlich, ist auch, glaube ich, immer noch erhältlich. Jetzt ein weiteres Single Cask, und das ist exklusiv für den amerikanischen Markt, und zwar dort für einen Whisky-Club, nennt sich Stories and Zips, wobei der nicht wirklich 100%, du musst kein Amerikaner oder in Amerika leben, um dort mitzumachen, du kannst auch zum Beispiel in Irland leben und dort mitmachen. Und für diesen Club ist ein zweifach destillierter Peated Single Malt abgefüllt worden. Der hat 6 Jahre und 10 Monate auf dem Buckel. 300 Flaschen gibt es davon. Es ist der erste Peated Single Malt, der in Nordirland in den letzten 75 Jahren produziert worden ist und dementsprechend auch der erste Peated Single Malt, den die Short Cross bzw. die Redman Estate Distillery produziert hat. Der Whisky war in einem Ex-Cognac-Fass und außerdem, und das ist relativ interessant, fand ich, in einem Ex-Orange-Liquor europäische Eiche-Fass. Ja, was erwartet man von einem Single Malt Peated, 6 Jahre alt, der Einfluss aus einem Orangenlikörfass hat, Jason?
Du, also ich habe jetzt schon ein paar Sachen mit Orangenlikör gehabt in Rye aus Amerika vor 4 Jahren. Es gab jetzt hier eine deutsche, es gab schon eine dänische als Downing und so weiter. Es ist nicht das erste Mal, dass jemand das gemacht hat. Also Barry Chandler, das ist der Gründer hier von Stories and Sips, auch ein YouTuber, der da vieles gemacht hat, auch eine große Facebook-Community mit aufgebaut hat für Irish Whiskey. Er war mit seinem Whiskey-Bus dann dort bei Radaman und die haben verschiedene Dinge probiert und unter anderem dieses Experiment und dann hat er gesagt, ich will sie haben. Und da war irgendwie, nee, das geht nicht. Doch, ich will. Und da wurde es daraus möglich. So, von daher,
spannend.
Die Geschichte ist richtig spannend, wie er das gesagt hat. Er hat gedacht, alles andere würde ich mit Hause nehmen, aber das, nee, und dann doch. Und dann ist es möglich gemacht worden, extra für den amerikanischen Markt. Also von daher, schauen wir mal. Vielleicht werde ich mit Mareike eines Tages auch einen Whisky-Bus nach Irland dann charten. Müssen wir dich auch noch als Tourguide da haben und dann können wir mit 20 Leutchen, die sich die Brennereien unsicher machen. Wäre das was?
Also der zweite Whiskybus von den Amerikanern ist jetzt gerade angekündigt worden, beziehungsweise nicht nur angekündigt worden, der ist live gegangen und war binnen 13 Minuten ausverkauft.
Genau.
Von daher, was die Nachfrage seitens der amerikanischen Freunde aus diesem Club betrifft, nach Irland zu reisen für eine Woche und mit einem Bus durch die Gegend zu gondeln und sich Brennereien anzugucken, die ist scheinbar riesig.
Genau, diese betreutes Trinken nennen wir das, ja?
Ja, genau, genau.
Gut, wir werden gleich ein bisschen Werbung hören von Mareike und wir sind gleich wieder da mit unserem Fasskauf in Irland-Thema.
Mareike hier von Irish Whiskies. Der März rückt immer näher und somit auch der St. Patrick's Day. Am 16.03. veranstalten wir für euch ein Online-Tasting. Dafür könnt ihr euch schon jetzt euer Tasting-Set sichern. Das Set besteht aus 5 Plein-Samples plus so einigem, was man für den St. Patrick's Day noch benötigt. Für 54,90 Euro könnt ihr euch unter irish-whiskies.de jetzt schon euer Tasting-Set sichern und dabei sein. Wir freuen uns auf euch.
Okay, im Fokus heute möchten wir uns mit der Frage beschäftigen, wie kaufe ich ein Whisky-Fass in Irland? Das ist für viele Leute ja so eine Sache, mit der man sich mal immer mal so gedanklich auseinandersetzt und ob man es dann macht oder nicht. Da gibt es viele Dinge, die vielleicht einen daran hindern, auch wenn man sich ein bisschen mit den Dingen tatsächlich auseinandersetzen muss. Und natürlich auch, wenn man wissen muss, wo gehe ich denn da überhaupt hin? Und was kostet es? Und was habe ich denn dann am Ende? Und was passiert überhaupt während der Zeit? Ein bisschen wollen wir uns diese Fragen heute angucken. Jason hat selber ja auch schon Fässer in Irland gekauft. Das heißt, wir haben also hier in unserem kleinen Team sogar jemanden dabei, der da ein wenig eigene Erfahrung mit einbinden kann und das auch tun wird. Und zum Einstieg machen wir doch einfach mal die Frage auf, warum möchte ich überhaupt ein Fass, ein Whisky-Fass kaufen? Grundsätzlich, losgelöst von Irland oder wo man auch immer das machen kann, warum mache ich das? Und sicherlich ist bei vielen da so ein bisschen die Motivation dahinter, diese Situation, dass man sagt, einmal im Leben möchte ich ein eigenes Whisky-Fass besitzen. Das hat so irgendwie, das klingt schon toll, wenn man das so vor sich hin sagt. Und für viele ist das einfach so eine Ursprungsmotivation. Außerdem haben natürlich viele, sei es durch Reisen, sei es durch die Whiskys, die man vielleicht über die Jahre probiert hat, auch so ein bisschen die ein oder andere Brennerei lieb gewonnen oder sagen, das ist meine bevorzugte Brennerei. Und dann einfach zu sagen, mir gehört ein Fass aus dieser Brennerei oder ich habe einen exklusiven Whisky dann aus diesem Fass aus dieser Brennerei für mich abgefüllt, das ist dann einfach auch eine persönliche schöne Sache, die einen ja auch dann emotional und so an diese Brennerei wiederum ein bisschen bindet. Ein anderer Aspekt, den man auch nicht außer Acht lassen darf, was viele Leute motiviert, ist natürlich die Frage, ist ein Whisky-Fass ein gutes finanzielles Investment oder ist es so in Richtung Spekulationsobjekt gehen, ne? Dass man sagt, ich kaufe jetzt ein Whisky-Fass, spekuliere ein bisschen darauf, dass der Marktwert für guten Whisky in den Jahren, die nun folgen, man lässt so ein Fass ja in der Regel mehrere Jahre liegen, geht der nach oben und lohnt es sich dann, wenn ich das Fass dann weiterverkaufe oder an die Brennerei zurückverkaufe oder abfülle und den Whisky verkaufe, kriege ich dann mehr raus, als ich ursprünglich eingelegt habe und hat sich das gelohnt im Sinne von, ich habe mehr verdient, als wenn ich das Geld zur Bank gebracht hätte oder bei Oma unterm Kopfkissen versteckt hätte. Andere Leute sind nicht Privatleute, sondern wenn ich einen Pub habe, eine Bar habe, ein Restaurant habe, ein Hotel, dann ist es, kann es schön sein, wenn ich einen Whisky abfüllen lasse von einer Brennerei, vielleicht nach eigenem Label, vielleicht mit einem Label der Brennerei mit meinem Namen drauf und das dann halt als eigenes Produkt meinen Kunden und Gästen anbieten kann. Das wirkt natürlich immer sehr schön, wenn ich so eine Art eigenen Haus-Whisky habe. Das bildet meine Reputation als Bar vielleicht ein bisschen weiter. Oder ich kann auch ein Unternehmen zum Beispiel sein, das gar keinen Bezug zu Whisky hat oder zu Getränken insgesamt hat, aber es kann dann ein wertvolles Geschenk sein, zum Beispiel zur Weihnachtszeit oder zu irgendwelchen Jubiläen, dass ich Mitarbeitern gebe oder Geschäftspartnern gebe, um da einfach eine Wertschätzung zu zeigen. Das wären so die Ursprungsfrage, Motivationsgründe vielleicht. Warum verkaufen Brennereien denn eigentlich Fässer? Normalerweise füllen die ab und dann geht das in die Flasche und dann geht das an den Kunden. Nun, wenn ich als Brennerei gerade die Jüngeren in Irland, die jetzt gerade angefangen haben und noch keinen reifen Whisky haben, die haben natürlich das große Problem, dass wenn sie jetzt Millionen von Liter destillieren und in Fässer legen, liegt das erstmal rum. Ne? Sie müssen allerdings in Kassenvorleistung gehen, indem sie erstmal die Brennerei bauen, das Personal bezahlen, den Brennereiprozess haben und anschließend jahrelang das Kapital rumliegen haben, was auch noch zusätzliches Geld durch die Lagerung kostet. Wenn sie allerdings jetzt unmittelbar nach dem Destillieren das Fass mit Whisky an mich zum Beispiel verkaufen und ich die das bezahle, kommt natürlich deutlich früher bereits Geld zurück. Sie haben also hier einen Liquiditätsvorteil und müssen, ja, kriegen erste Einnahmen noch, bevor der Whisky in die Flasche kommt. Und natürlich, wir hatten es erwähnt, manche Leute möchten sich gerne von einer bestimmten Brennerei ein Fass kaufen, weil das für sie einen emotionalen Aspekt hat. Andersrum funktioniert natürlich genauso gut. Die Brennerei bindet mich als Kunden natürlich an sich, wenn ich ein Fass bei denen habe. Also auch diesen Punkt haben die natürlich erkannt und bieten mir das dann gerne an. Bevor es jetzt losgeht und ich mich dann in welcher Situation auch immer damit befassen möchte, muss ich mir ein paar persönliche Fragen stellen. Und Jason, wir haben es gerade ja eingangs erwähnt, du hast diese Fragen dir alle schon gestellt und wahrscheinlich auch schon ein paar Mal die verkehrten Antworten gefunden. und auch die richtigen natürlich. Aber welche Fragen muss ich mir denn stellen, wenn ich ein Whisky-Fass kaufe?
So, für mich die erste Frage, die ich mir gestellt habe, kaufe ich diese Flasche alleine? Oder dieses Fass alleine oder dieses auch aus Gruppe denn da? Ich habe beinahe, glaube ich, jedes Mal eine Fassteilung daraus gemacht, damit der finanzielle Risiko nicht alleine bei mir bleibt. Also ich behalte irgendwo zwischen 20% und 50% für mich. Und das heißt, die anderen 80% bis 50% mache ich damit Fassteilungen. Das heißt, dann dort Anteilscheine und das heißt, dass die Gruppe mitentscheiden darf. Nun, die nächste Frage ist, wo kaufe ich die Fässer? Direkt bei der Brennerei, das ist, wo ich das hauptsächlich bisher gemacht habe. Oder kaufe ich durch einen Fassbroker? Auch denn da gibt es in Deutschland einige Leute, die mit Fässern da handeln, auch aus Irland oder aus Schottland oder woanders denn daher. Das ist auch eine Möglichkeit. Und dann die nächste Frage, die ich mir stelle, ist, was kaufe ich? Kaufe ich New Make, das heißt frisch destillierte Destillat, oder habe ich denn Whiskys, der schon älter ist, 2, 8, 10, 20 Jahre alt? Gibt es auch immer wieder Fässern, die werden sehr, 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 sehr teuer. Und da ist die Frage jetzt hier, wie schnell will ich an meinen Whisky drankommen? Wenn ich wirklich die 4 bis 8 Jahre warten kann, New Make ist natürlich billiger. Wenn ich jetzt nächste Woche, geht nicht so schnell, aber wenn ich in den nächsten 3 Monate meinen Whisky hier vor der Haustür haben will, dann muss ich schon fertige Whisky, das heißt mindestens 3 Jahre alt, denn dort einfach mal so ein Fass besorgen. Und dann müssen wir uns fragen, was für Whisky? Also will ich hier Grain Whisky haben? Wir haben auch schon davon gehört, dass es das gibt. Möchte ich ein Single Malt haben? Möchte ich ein Pot Still haben? Möchte ich sogar eine eigene Kreation haben, wo ich eine Mischung habe von Grain und Single Malt oder wie Writer's Tears das macht mit Grain, sorry, mit Malt und Pot Still? Da sind alle Möglichkeiten da gegeben, wo man mit verschiedenen Brennereien darüber reden kann. Nachdem ich weiß, was für ein New Make, was für ein Destillat ich haben will, was für ein Fass. Also das heißt, möchte ich First Fill Bourbon, möchte ich dann Refill, American Oak, möchte ich vielleicht ein Sherry Fass, möchte ich ein Port Fass, möchte ich da Sauternes haben. Also das ist hier genau eben die Frage, welche Holzarte, möchte ich unbedingt eine europäische Eiche, möchte ich unbedingt eine amerikanische Eiche, möchte ich unbedingt spanische Eiche, also was möchte ich denn da haben? Das sind so viele verschiedene Fragen. die einfach mal mit Erfahrungen, die man sammelt, klar sind. Aber am Anfang steht man ein bisschen wie ein Ochs im Berg und sagt, ich weiß es nicht. Und auch die Größe, ja. Also wenn ich ein 30-Liter-Fass abfülle, was ich schon mal gemacht habe, kann das in 3 Jahren absolut fertig sein und super sein. Aber wenn ich einen 500-Liter-Sherry-Butt kaufe, ist erstmal die Kosten umso höher und es dauert auch so viel länger, auch denn da einfach reifen zu lassen. Und da ist noch die Frage, welche Brennerei kommt in Frage? Nicht jede Brennerei möchte ein Fass abgeben. Thiering hat, so wie ich es weiß, noch nie ein Fass verkauft. Dafür andere Brennereien schon. Und da habe ich für mich die Regel gesetzt, ich kaufe ein Fass erst nachdem tatsächlich das Destillat aus der Anlage gelaufen ist. Sobald das dann in Betrieb genommen wurde, kaufe ich, weil ich habe bei so vielen Brennereien Fassprogramme gesehen, die nie gebaut wurden. Und da ist immer wieder, ich gebe euch 5.000, 8.000 € und ihr baut nicht. Und was machen wir nun, ja? Also das ist nicht, dass sie es einfach mal böswillig gemeint haben, aber da sind manchmal Sachen, die einfach mal dazwischen gekommen sind, ja? Und nun die Frage ist, wie lange lasse ich da liegen? Ja, also 3 Jahre ist gesetzlich vorgegeben in Europa, dass Whisky so lange reifen muss. Plane ich 4, 5, 8, 10. Es gibt Leute, die sogar 18 Jahre lang schon planen. Auch das finde ich einfach eine Frage, wenn man schon 60 ist und ein Fass kauft und sagt, ich fülle das erst in 18 Jahren ab. Also Lebenserwartungszeit und Whisky ist schon eine Sache, über die man da einfach nachdenken muss. Und dann auch die Frage ist, bekomme ich automatisch Samples hingeschickt? Einmal im Jahr muss ich sie anfordern, kostet das extra Geld? Bin ich sowieso einmal im Jahr, um ein Fass zu streichen und kann ich selbst eine Pröbchen denn da abbekommen? Viele, viele Brennereien lagern die Fässer gar nicht dort vor Ort, wo die Brennerei ist, sondern auch fremd woanders. Auch das macht es schwierig, manchmal an Samples da ranzukommen. Und dann, nachdem ich sage, jo, mein Whisky ist fertig, also ich sage 5 Jahre. Oh, wie erfolgt nun die Abfüllung? Welche Kosten haben wir denn da? Wir haben Flaschen, wir haben Labels, wir haben Transport, wir haben Zoll, wir haben Mehrwertsteuer. Es muss dann nach Deutschland gebracht werden. Also das sind kritische Punkte, über denen ihr wirklich da nachdenken müsst. Und da sind nicht unbedingt die Brennereien zuständig dafür. Sie sagen, wir füllen es gerne ab, wir stellen alles auf die Palette und dann musst du eine Spedition beauftragen, dann musst du eine mit der Zollabwicklung alles alleine machen. Da sind die meisten Brennereien nicht bereit, dir zu helfen, das ins Ausland zu transportieren oder zu bewegen. Und dann auch die letzte Frage ist, was mache ich nun? Ich habe 200 plus Flaschen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Weihnachtsgeschenke du weitergeben kannst, aber 200 Flaschen, die identisch sind, sind ganz, ganz, ganz viel. Und das ist aus einem Bourbon-Fass. Aus einem Sherry-Butt hat man 500 plus. Also in Fassstärke bei 0,7 oft. Was mache ich nun damit, diese ganzen Flaschen? Und da ist auch die Frage, was für ein Budget habe ich? Man versucht mit unter 3.000 € lache ich meistens. Und wenn du sagst, hey, ich habe 30.000, da kann man schon vieles bewegen damit. So, von daher, da muss man ein bisschen besser kalkulieren können. Wir kommen gleich dazu.
Genau, zu den Lagerzeiten vielleicht sogar noch einzuwenden. Du sagtest gerade, wie lange möchte ich es liegen lassen? Manche, du musst es mindestens 3 Jahre liegen lassen, wenn das jetzt New Make ist. Manche Brennereien sagen sogar, wenn du dann dieses Fass kaufst, es ist Teil des Fassdeals sozusagen, dass du es eine Mindestzeit liegen lassen musst. Also sprich nicht vor 5, 7, 8 Jahren. Also auch da gilt es dann
Damit
genau
man
zu
nicht
gucken, was
was
ist.
abfüllt, bevor sie selbst abfüllen, ja?
Ja,
Das ist
zum
auch
Beispiel.
wichtig. Du kannst keine
Zum
eigene
Beispiel.
Abfüllung haben, bevor die richtige erste Abfüllung rauskommt.
Zum Beispiel, genau. Genau, also auch da gilt es dann genau zu gucken, was ist die Vorgabe. Also wenn man sagt, ich möchte, wie du es erwähnt hast, möglichst schnell das vielleicht abfüllen, auch als jungen Whisky, oder ich kaufe bereits fertigen Whisky, den ich nicht so lange da liegen lassen möchte, dann genau gucken, was ist denn die Vorgabe der Brennerei, wann möchten die denn oder wann gibt es denn meinen Vertrag, den ich mit ihnen schließe, überhaupt mir die Möglichkeit, das zu tun. Ja, gucken wir uns das mal genauer an. Wie verkaufen denn die Brennereien ihre Fässer an Leute? Also was sind da so die Aspekte dahinter? Und zwar ist es grundsätzlich so, wenn ich ein Fass Whisky kaufe, dann kaufe ich das ja nicht und ich stelle mir das dann ins Wohnzimmer, sondern es muss ja in einem Warehouse gelagert werden. Das ist, wie du gerade sagtest, entweder bei der Brennerei, vielfach aber nicht, da die das an externe Warehouse-Dienstleister sozusagen vergeben. Und dort wird es dann gelagert für mich. Das heißt, ich erwerbe eigentlich nicht das Fass physikalisch in dem Moment, um es zu besitzen, sondern mir gehört das, was in dem Fass drin ist. Und das ist dann halt entweder ein New Make oder bereits ein fertiger Whisky. Und ich verpflichte mich sozusagen dafür, diesen dann ja abzunehmen, denn er gehört tatsächlich mit dem Kauf mir. Liegt aber, wie gesagt, für einen bestimmten Zeitraum in dem Warehouse. Während dieses Zeitraums ist er auch versichert. Also wenn einer mit dem Radlader ungünstig in das Fass reinfährt und der ganze Whisky läuft aus, dann sind das so Fälle, wo dann eine Versicherung greift.
Oder gestern brannte eine Brennerei in Deutschland ab, am Elch. Und da war die größte Befürchtung, dass es ein Fasslager übergreift. Ist nicht passiert. Aber dann wäre auch mein Fass versichert gewesen. Bei Brand auch. Ja? Und Brände sind leider nicht un. Ja, sind leider ab und zu mal bei Brennereien in den letzten 100 Jahren passiert.
Es kann passieren, und wenn Whisky ist nun mal Alkohol, wenn brennt, dann brennt es auch gut.
Dann ist es weg.
Das, ja, das ist dann leider so. Ja, du hast gesagt, was passiert, wenn, also es lagert in einem Fass. Dieses Fass kann ich aussuchen. Auch da gilt es zu gucken, was ist genau das Angebot der Brennereien. Also es ist nicht so, dass ich jetzt zur Brennerei XY gehe und sage, hör mal, mach mir mal einen Pottsville Whisky und pack mir den in einen Kastanienfass, in dem vorher Sauternes Whisky lag. Dann sagen die, erstens, wir machen keinen Pottsville Whisky, zweitens, wir haben kein Kastanienfass und drittens, auch keinen Sauternes Whisky, der davor drin lag, sondern wir haben Malt Whisky und haben eigentlich nur diese drei Fässer zur Auswahl. Also auch da muss man relativ genau gucken, was ist denn das Angebot der jeweiligen Brennerei. Es ist kein Wunschkonzert, sondern die geben in ihrem Programm vor, was im Angebot ist. Und ich kann dann entscheiden, ist das was für mich, möchte ich das? Und wenn nicht, dann muss ich weiterziehen. Aber wenn ich zum Beispiel sage, nein, der Malt von der Brennerei gefällt mir und Port ist für mich in Ordnung, dann, ja, dann wäre das eine Sache, wo ich dann darauf eingehen möchte. Also es ist ein, gibt einen vorgefertigten Rahmen, der sehr individuell ist, jeweils von der Brennerei, sowohl was den Spirit betrifft, als auch was die Fässer betrifft. Wenn das dann alles gelagert war in dem Warehouse und soweit gut ist und ich dann, je nachdem der Ansicht bin, nach Mindestzeit oder nach Mindestzeit plus x Jahren möchte ich meinen Whisky dann jetzt mal irgendwie abfüllen oder was damit machen, dann gibt es in der Regel mehrere Optionen, die mir die Brennerei mir anbietet. Halt einmal nach der Mindestzeit die Möglichkeit zu sagen, du kannst es noch weiter lagern. Manchmal kommen dann zusätzlich Kosten drauf, weil der ursprünglich bezahlte Betrag dann nur für diese genannte Periode galt. Und wenn ich dann sage, nee, ich möchte es noch 3 Jahre länger liegen lassen, dann sagen die, okay, kostet dann nochmal pro
50 bis
Jahr
100 € im Jahr ist Durchschnitt.
nochmal obendrauf. Genau. Oder ich kann es abfüllen und sagen, so, jetzt möchte ich das in Pullen gefüllt haben. Da gibt es auch verschiedene Optionen. Manche Brennereien geben klar vor, es muss in deren Flaschen mit deren Label und dann kommt vielleicht so dein Name unten drunter, damit das so, ne, damit das klar ist, dass das die Brennerei XY-Abfüllung für mich ist. Oder andere sagen auch, nee, du kannst Flaschen bringen her, Label bringen her.
So viele Brennereien haben keine Abfüllanlage. Die
Nee,
schicken es auch weg. Also von
genau.
daher, dann kommt es nach West Cork oder sonst irgendeine unabhängige Abfüllanlage und dann wird es dort abgefüllt, ja?
Genau. Wobei das auch welche machen, die eigene Labels und eigene Flaschen haben. Aber das sind halt die Optionen. Ich kann, muss gucken, was bieten die an. Ne? Manche möchten, dass der eigene Whisky nur mit eigenem Label rausgeht. Andere sagen, das kann sozusagen weiß gemacht werden und du kannst selber entscheiden. Wer das letztendlich tatsächlich macht oder ob die Distillerie sich überhaupt darum kümmert, auch das ist im Vorfeld zu klären. Du hast es eingangs auch schon erwähnt. Manche sagen Bottling, okay, wir können dir Firmen nennen, aber alles weitere ist dein Problem. Oder sie bieten es halt als zusätzliche Leistung an und sagen, ja, wir übernehmen das für dich, kostet dann allerdings in dem Moment extra. Was ganz oft auch angeboten wird, ist, dass die Destillerie sagt, ich kaufe das Fass zurück.
Das ist sehr irisch übrigens. In Schottland kenne ich
Tatsächlich.
keine, in Amerika kenne ich auch keine, in Deutschland sehr selten. Das ist schon eine sehr irische Spezialität jetzt hier.
Okay. Ja, warum machen die das? Weil die natürlich, wir hatten es vorhin gesagt, die Brennerei hat für uns hat erstmal den Vorteil, wenn ich ein Fass bei denen kaufe, nachdem sie es gebrannt haben, kommt die Kohle sofort sozusagen rein. Also das heißt, die Kosten, die sie gehabt haben, die sind erstmal gedeckt. Nichtsdestotrotz möchten die ja in x Jahren weiter Whisky in Flaschen und an die allgemeine Öffentlichkeit verkaufen. Und dann kann es ja, je nachdem, wie die allgemeine Bestandslage so ist, ganz vorteilhaft sein, wenn ich denen mein Fass dann zurückgebe und die das dann abfüllen und selber wieder verkaufen. Ist dann natürlich mal die Preisfrage. Manche, wenige, bieten da einen festen Preis für an. Sehr selten. Andere sagen, wir gucken, wie so die Lage ist und dann macht man dir ein Angebot und dann kannst du sagen, okay, möchte ich machen, möchte ich nicht machen. Da sind wir so ein bisschen bei diesem Aspekt der Spekulation, des Investments, was lohnt sich für mich, was lohnt sich für die Brennerei. Die werden natürlich wahrscheinlich keine Phantompreise bezahlen, aber natürlich durchaus berücksichtigen, dass A, sie ja einen Finanzierungsvorteil hatten und den auch einpreisen, den Rückkaufswert, plus natürlich, was ist so ein Whisky am Markt wert, je nachdem wie alt er ist, je nachdem was er ist. Und dann wissen, dass wenn sie ihn zurückkaufen, auch zum höheren Preis, ihn abfüllen und in Flaschen auf den Markt bringen, sie trotzdem noch ihr Geschäft machen. Das sind also die drei Varianten, die so mehr oder weniger zur Verfügung stehen, wenn ich dann meinen Whisky in einem gewissen Alter habe und dann entscheiden möchte, was tue ich damit. Wenn ich ihn abfülle, dann passiert erstmal das, was du eingangs ebenfalls gesagt hast. Ich habe eine relativ große Menge Flaschen als Gruppe oder noch schlimmer als Einzelperson in den Hundertern, je nach Größe des Fasses und je nachdem, wie lange es gelagert hat und je nachdem natürlich auch, welche Trinkstärke oder welche Abfüllstärke ich letztendlich wähle. Ne? Je weiter ich das runter verdünne, desto mehr Flaschen habe ich am Ende des Tages. Und ich sollte dann natürlich wissen, was mache ich damit? Selber trinken, in der Regel schwierig. Ja. Verschenken.
200 Flaschen bis 550 Flaschen da trinken alleine, da bist du, ein Leben
lange dabei.
Plus Freunde.
Lange dabei. Und die Mehrheit der Menschen, die sowas machen und sich vielleicht für Whisky interessieren, haben ja schon mehr als genug damit zu tun, sich durch ihre Samples und normalen Flaschen zu kämpfen. Wenn dann noch 200 Flaschen des gleichen Whiskys oben drauf kommen, dann wird es richtig interessant. Wie gesagt, ich kann es aber natürlich auch irgendwie veröffentlichen und entweder unter meinem Label oder unter dem Label der Brennerei und irgendwie versuchen zu verkaufen.
Genau, auf Privatnetz darf das nicht. Du musst ein Gewerbe angemeldet haben.
Ich muss dann natürlich, das wollte ich gerade sagen, beachten darauf, dass ich alle gewerblichen Dinge dafür einhalte, ne, wenn ich das mache, steuerlich wie sonst gewerberechtlich, wenn ich es in Deutschland mache. Oder halt, wie gesagt, wir haben es auch gesagt, eingangs, es sind viele, vielfach ja Unternehmen vielleicht, die es dann machen, um es dann tatsächlich als Geschenk an ihre Leute abzugeben. Das sind so die Varianten, die ich habe und wie Brennereien an Leute Whisky verkaufen. Was ist denn jetzt allerdings, Jason, du hast es auch erwähnt, ich muss nicht unbedingt direkt zur Brennerei gehen. Es gibt auch Leute, die beschäftigen sich richtig damit und bieten dann sozusagen die Abwicklung dieser ganzen Dinge für mich als Dienstleistung an, sogenannte Fassbroker. Hast du da Erfahrung mit?
Ja, sowohl mit Fassbroker, die sich beschäftigen mit Irish, wie auch denn da schottische Whisky hauptsächlich. Es gibt sehr, sehr gute, seriöse Leute, die das machen. Allerdings, mein persönliches Empfinden ist, seit 3 Jahren, die sind vollkommen ausgebucht. Das heißt, man kommt selbst gar nicht als Neukunde ran. Die sagen, ich habe so viele Bestandkunden, ich kriege alle meine Fässer immer sofort weg, also sorry, ich nehme keine neu auf. Oder man muss wirklich eine ganz starke persönliche Empfehlung von jemandem haben, zu sagen, du, könntest du wirklich einen kleinen Gefallen tun? Der Jason, der ist ganz neu in der Szene, er möchte rein und so weiter. Das gibt es. Und der übernimmt wirklich hier sehr viele von dieser Abwicklung. Das heißt, er ist in Kontakt mit den verschiedenen Brennereien. Er kauft nicht ein Fass, sondern der kauft vielleicht 100 Fässern. Und dann verkauft er die immer wieder aus vielleicht 2 oder 5 oder einzeln dann da weiter. Das ist eine ganz coole Sache. Er ist derjenige, der mit den Lagerhäusern in Verbindung tritt. Und er ist derjenige, und die ist diejenige, die da die zusätzliche Leistung wie Abfüllen und so weiter super schön vermitteln kann. Wenn man allerdings googelt, das habe ich auch gestern gemacht, Irish Whiskey Cask Broker, kommt man teilweise an in sogenannten Investmentfirmen dran, die äußerst unseriös. Da würde ich echt sagen, da muss man 5-mal prüfen, ob man da mit denen arbeiten will. Gerade wenn sie eine Homepage haben, wo sie vorschlagen, ein Whisky 30 Jahre liegen zu lassen und dann kriegt man eine Summe, die so utopisch ist, raus. Also nein, 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 nein. Also bitte, bitte, bitte macht das dann nicht. In Schottland momentan gibt es viele Investmentfirmen, die sich jetzt auf Whisky jetzt hier ein bisschen spezialisiert haben, weil mit Kunst macht man nicht so viel und mit Juwelen und so weiter auch so weniger. Und jetzt gibt es auch im Frühstücksfernsehen, wie viele Betrugsfälle es so gab. Ich muss sagen, also wenn ich das wäre, würde ich sagen, wenn ich eine Empfehlung für einen guten Broker hatte, nimm den. Aber nicht online suchen, beziehungsweise bitte direkt bei der Brennerei. Da kann ich wirklich sagen, hey, die machen das wirklich hier sehr, sehr sorgfältig, sehr gut und helfen dir auch alle Schritte, wo sie auch da können. Ja?
Genau. Also ich denke, es ist wie mit den meisten Finanzprodukten, mit denen man sich
Ja.
in der Tiefe selber nicht auskennt und dann auch so wie hier halt. Ne? Wir haben gerade so ein bisschen die Details, was für Fallstricke es gibt, wie viele Dinge man im sich, also wie viele Fragen man sich stellen muss, wie viele Dinge man beachten muss. Ich glaube, da ist es wie mit allen Sachen. Nicht einfach glauben, nur weil einer da einem was verspricht, dass das dann so eintritt.
Oder
Gerade wenn man es
auch
nicht
wenn man sogar ein
macht.
Fasszertifikat bekommt, der wird vor dem Gericht international wenig wert sein. Ja. So, ich gehe mal ganz kurz jetzt hier rüber zu meinem Rechenbeispiel. Ja, also ich habe ein Fass oder wir waren Teil eines Fass, wo es einfach circa 9000 Euro gekostet hat, das denn zu kaufen. Der Whisky war schon ein bisschen reifer. Da kommt ganz schnell 100 Euro zusammen für verschiedene Dinge, ob das Lagerung ist, Samples rüberschicken, dann nochmal messen zu sehen, wie viel da drin ist. Auch eine Lagerhalle braucht Papierkram und man muss auch dann immer wieder bezahlen, dass es dann in der Lagerhaus bewegt wird, sodass man auch ein Sample nehmen kann. Also ungefähr 9.100 Euro haben wir es fast dann gehabt. Und da haben wir gesagt, jo, Fass war gut, Sample hat uns geschmeckt, jetzt füllen wir ab. Das heißt, erstmal müssen wir auch Etiketten drucken. Da kommen gut 250, 280 Euro denn dazu. Entweder lässt man direkt im Land drucken oder man schickt sie hin. Aber mein Beispiel ist immer wieder im Land drucken lassen. Geht so viel schneller, so viel einfacher. Und dann braucht man es abzufüllen. Kostet Geld abzufüllen. Man muss auch Flaschen besorgen. Man muss Korken haben. Man muss auch dieses Plastik oben drauf haben und das versiegelt zu haben und so weiter. Und auch die Labels, je nach Land, müssen dann dort tatsächlich genehmigt werden. Und jetzt bin ich überfragt, ob wenn ich ein Label entwickle für Irland, muss es tatsächlich, wenn der für Export bestimmt ist, diese Flasche, muss es von der irischen Agrarwissenschaft, wie heißt das denn, die
Parliament.
Landwirtschaftsministerium, muss es
Ja.
geprüft werden. Bist du da fit?
Das muss dahingehend mindestens geprüft werden, dass du nicht so witzige Dinge machst, wie es halt Irish Single Pot Still nennen und dann irgendwie was da drin haben, was nicht der gesetzlichen Definition
Ja, siehst
entspricht oder es
du?
überhaupt Irish Whiskey nennen und aber du hast es nur 2 Jahre gelagert, als dummes Beispiel mal. Ne? Also diese Dinge müssen sichergestellt werden und dafür muss es auch freigegeben werden in dem Sinne oder geprüft werden. Ne? Also du kannst nicht einfach sagen, okay, geht ja nicht nach Irland, wird dich schon nicht jucken, was ich dann mache.
Genau.
Ich meine, man kann immer sagen, wenn du das im Privatkreis für dich machst und bei dir abfüllst und kein gewerblicher Dings dahinter, ich weiß nicht, inwieweit man mit sowas durchkommt, aber
Ja, manchmal kriegt man nachher die Abmahnung am Ende, das ist die Frage, ja.
ja,
So,
genau.
also 9.100 für die Anschaffung von Fass denn dort. Wir haben nochmal ungefähr 1.300 Euro bezahlt für die Flaschen, das abfüllen zu lassen, die Etiketten und so weiter. Und das Zeug muss auch nach Deutschland kommen, ja. Also da haben wir nochmal fast knapp 500 Euro bezahlt mit dem Transport einer Palette nach Deutschland, mit der Zollabwicklung. Und das heißt, wir waren knapp 11.100 Euro. Das ist das, wo es nach Deutschland kommt. Dann kommt obendrauf denn dort unsere Alkoholsteuer, nochmal 1.300 Euro. Da kommt dann nochmal Umsatzsteuer, also Mehrwertsteuer, 19% obendrauf, nochmal 2.200 Euro. Das heißt, wir haben hier tatsächlich knapp 14.500 Euro insgesamt für das jetzt hier bezahlt. 255 Flaschen waren 56,50 € je Flasche am Ende denn für uns denn dabei. Meistens, also wenn ich New Make kaufe, sage ich, der Preis der New Make, sag mal 4.000-5.000 Euro, 4.000-5.000 Euro werde ich nachher bei der Abfüllung, bis es nach Deutschland gekommen ist, obendrauf. Wenn ich etwas Älteres kaufe, habe ich natürlich einen anderen Preis, weil der Preis der 9.000, ich habe noch nie ein Fass in Irland für 9.000 Euro bezahlt, aber ich habe bisher auch nur New Make denn da gekauft. Aber man merkt tatsächlich, aus der 9.000 wurde jetzt hier plötzlich fast 15.000. Ja, und das ist schon, wo viele Leute das nicht bedenken, dass der Preis von Alkoholsteuer 13,03 € pro Liter Alkohol, der 19% Umsatzsteuer kommt dazu, plus die ganze andere Sachen mit Abfüllen, mit Transport, mit allem, was denn da ist. Ja.
Ja, ist ein beachtlicher Anteil, ne?
Ja.
Wenn man das so. Ich meine, das ist natürlich immer, wenn man es alleine macht und einzeln macht, sind die Sachen immer teurer, als wenn ich jetzt natürlich gerade bei den Materialien höheren Bedarf habe übers Jahr gesehen und dann vielleicht bessere Preise bei den Lieferanten bekomme. Aber wo wir über Lieferanten sprechen, was man auch berücksichtigen sollte natürlich in der aktuellen Zeit, ist einfach, dass Dinge manchmal dauern, ne? Also selbst die großen Brennereien haben, du hast es vorhin angesprochen, wo drucke ich meine Label und wo kriege ich meine Flaschen her, etc. Wo auch immer ihr sie herkriegt oder wie auch immer ihr sie kriegt, richtet euch darauf ein, dass eventuell eine Verzögerung Verzögerungen bei der Lieferung ist, weil gerade zum Beispiel Flaschen, die vielfach in Italien produziert werden und nach zum Beispiel Irland geliefert werden oder auch nach Deutschland geliefert werden, längere Lieferzeiten haben. Ne? Der Lieferant steht gerade da und sagt, nee, habe ich jetzt gerade nicht, kommt erst in 2 Monaten wieder rein. Also das sind momentan reale Probleme, mit denen auch die großen Anbieter teilweise kämpfen. Und sowas kann einem natürlich dann im Kleinen umso schneller passieren, wenn man da sich nicht so im Markt so auskennt.
Ich erkläre noch eine Sache, was uns ständig passiert momentan. Wir haben ständig immer wieder Paletten, die angeliefert werden in Deutschland. Und da kommt der LKW an und er sagt, wo ist Ihre Gabelstapler? Ich habe keine Gabelstapler. Ja, dann kriege ich das nie aus dem Wagen raus. Und du musst immer wieder darauf achten, wenn du eine Spedition hast, denn es wird auf eine Palette geliefert, dass er tatsächlich den Hubwagen hinten drauf hat, dass er runterfahren kann. Und dann stellt er das buchstäblich häufig auf den Bürgersteig vor deinem Haus. Und dann hast du plötzlich 400, 200, 500 Flaschen auf dem Palette vor deinem Haus. Und was macht man nun? Man macht die Palette auf und trägt sie Kiste für Kiste, 6 Flaschen für 6 Flaschen in deinen Keller. Das macht keinen Spaß. Aber ja, liebe Leute, wir haben manchmal keine Vorstellung, wie viel 200 bis 100, 500 Flaschen sind. Ja? Ja. Und die wiegen, du. Oh Mann, wiegen Flaschen. Also 2 Kilo, also 1,85 Kilo pro Flasche ist Durchschnitt. Ja?
Die und werden
wenn du
trotzdem
da 500 Flaschen hast, hast du eine Tonne an Gewicht. Einfach nur jetzt hier mit deinem Whisky.
Die Flaschen werden auch mit Karton von Karton schwerer, ne? Wenn man die trägt.
Also, du hast gesagt, ich habe nicht alles richtig gemacht. Das war eine Sache, die ich am Anfang gar nicht bedacht habe.
Ja, es sind die Details, ne, die einen am Ende dann verrückt machen. Ärgerlich und aber lösbar zum Glück noch. Ja, das war ein schönes Rechenbeispiel. Wir haben uns jetzt auch mal konkret ein paar Beispiele ausgemacht. Oder möchte ich sagen, es gibt zig Brennereien in Irland, die Fassprogramme in verschiedensten Formen anbieten. Das heißt, wenn jemand eine besondere Brennerei hat, die er toll findet und sagt, oh, da könnte ich mir vorstellen, ein Fass von zu besitzen, einfach auf die Webseite gehen. In der Regel gibt es da immer eine Sektion im Menü, die heißt irgendwie Cask Program, Cask Ownership etc. Also im Falle, dass die Brennerei es anbietet. Wenn es so einen Menüpunkt nicht gibt, kann man davon ausgehen, dass es von der Brennerei so ein Programm nicht oder noch nicht gibt. Also da lohnt es sich einfach zu schauen. Die variieren, wir haben es eingangs auch schon erwähnt, immer relativ so von den Anforderungen her und was genau verfügbar ist. Wir haben jetzt einfach mal 3 Beispiele rausgepickt, die aktuell sind. Wo jemand dass man jetzt einfach mal so ein paar Beispiele hat, wie sowas zum Beispiel aussehen kann. Ein Beispiel ist die Dingle Distillery. Die hat im letzten Jahr das Descendants-Programm aufgelegt, 2022. Dingle, ganz interessant, waren ja mehr oder weniger die ersten in Irland, die so ein Programm gestartet haben. Damals Founding Fathers haben Fässer abgefüllt und verkauft und von den Einnahmen sozusagen die komplette Brennerei mehr oder weniger refinanziert. Ein super Beispiel dafür, wie es funktioniert hat, Geld einzunehmen aus diesem Verkauf und somit auch den Betrieb der Brennerei sicherzustellen. Descendants ist jetzt ein Nachfolgeprogramm, das zweite bereits, was es zu diesem Fassprogramm gegeben hat. Was ist da drin? 100 Fässer haben sie zum Verkauf freigegeben. Das sind 3 Varianten. Entweder ist es ein Bourbonfass mit 190 Litern Volumen oder es sind PX oder Palo Cortado Fässer mit 250 Liter. Also zwischen diesen dreien kann ich auswählen. Ich kann dann noch wählen, möchte ich in diese 3 Fässer einen Pot Still oder einen Malt Whisky reintun. Also das sind die beiden Varianten, die ich auswählen kann. Und die 3 Fässer, in dass ich dann sagen kann, okay, ich möchte einen Pot Still in einem Palo Cortado Fass haben, 250 Liter, das ist dann meine Wahl. Ich muss die Sache dann anschließend mindestens 8 Jahre liegen lassen. Kann nach 8 Jahren entscheiden, möchte ich es abfüllen lassen oder noch weiter lagern lassen. In dem Preis sind 15 Jahre bereits enthalten. Das heißt, es macht Sinn, ohne Mehrkosten für die Lagerung, das Ganze liegen zu lassen. Außer ich möchte es natürlich abfüllen und einfach haben. Das ist dann natürlich die nächste Frage.
Jubiläum, 50. Geburtstag,
wer weiß. Was auch immer. Genau. War viel bei den Founding Fathers, dass Bars gesagt haben, das passt, dann lassen wir es im Jahr 2019 rauskommen, weil dann ist gerade 250. Jubiläum von unserem Pub. So, ne? Wunderbar. Hier bei Dingle muss ich es abfüllen in den vorgegebenen Flaschen und Label. Da steht dann dieses Descendants drauf und mein Name, den ich aussuchen kann, was ich gerne möchte. Was ist noch extra enthalten? Ich kriege jährlich ein Sample zugeschickt. Ich kriege jährlich eine kostenlose Dingle Single Malt Flasche zugeschickt. Und wenn ich es richtig verstanden habe, nicht immer einfach nur den Standard Single Malt, sondern einen bestimmten, ich weiß nicht genau, aber einen bestimmten Single Malt jedes Jahr. Also was Wechselndes, ganz interessant. Und ich kann kostenlose Tour in der Brennerei machen, so oft ich eigentlich will und mir auch das Warehouse ansehen und da mein Fass besuchen. Und ich kriege, wenn ich dann noch irgendwie so einen Pulli kaufen will, 15% im Dingle Shop. Kosten, wir haben es gerade gesagt, es gibt ja theoretisch mehrere Varianten, je nachdem, welchen Whisky ich nehme und welches Fass ich nehme. Kosten liegen zwischen 10.000 und 13.000 Euro. Das ist das, was Jason gerade erklärt hat, der Beschaffungspreis. Dazu kommen dann halt noch diese Kosten für Bottling oder halt, je nachdem, wenn ich es nach Deutschland einführe, die Steuerfragen etc. Transporte. Er hatte gerade das Beispiel mit den knapp 4.000, 5.000 Euro. Muss man dann noch oben drauf rechnen. Ist sicherlich eines der teureren Programme, die es gibt. Und ja, aber etwas für Leute, die immer mal schon was von Dingle haben wollten, das ist jetzt noch die Gelegenheit, da einzusteigen. Genau, Jason, wir haben noch ein weiteres Beispiel.
Genau, da wo ich ein Fass schon habe, ist bei Powers Court Distillery. Da war ich Teil denn von deren Founding Fathers. Jetzt gibt es den New Make Cask Ownership Programm. Da bekommt man einen Ex-Bourbon, First Fill, 200 Liter, dreifach destillierte Single Malt New Make, auch aus dem Jahr 2021 in diesem Fall. Eine achtjährige Mindestbelegung ist denn da. Da ist Lagerung, Versicherung denn dabei. Man kann ein eigenes Label entwerfen oder man kann natürlich auch den Powers Court Namen benutzen, wenn man möchte. Extra dazu kriegt man sechsmal der für Cullen Falls eine Besichtigung da und eine kostenlose Tour mit einem Tasting und Food Pairing für vier Personen. Und das Ganze kostet 8.000 Euro. Ich habe damals knapp 7.000 Euro bezahlt für mein Fass und ich habe damals gerechnet, dass 4.500 Euro obendrauf und Zusatzkosten kommen. Das heißt, für die 200 Liter habe ich über 12.500 Euro insgesamt da berechnet.
sehr schön. Und ja, ein drittes Beispiel, was wir haben, ist keine Brennerei, aber jetzt auch nicht richtig ein Cask Broker. So, naja, so
Kann man
ähnlich.
so
Ne?
sagen,
Also es ist
eindeutig.
ja schon. Und zwar der Celtic Whisky Shop in Dublin. Der hat ein Cask Ownership Scheme. Und zwar ist das somit eigentlich das umfangreichste, die umfangreichste Möglichkeit, um Fässer in Irland zu kaufen. Wir reden da vorrangig, ich glaube fast exklusiv über Great Northern Distillery, also Whisky, den sie dort beschaffen.
Und
Aber
wir kommen
die.
nicht an Great Northern dran als Privatperson. Du
Nein.
kannst dort anrufen, du kannst dort betteln, du kriegst kein Fass mehr.
Du kommst wahrscheinlich, du kannst noch nicht mal anrufen wahrscheinlich.
Nee.
Also, aber die Auswahl, die der Celtic Whisky Shop anbietet, ist relativ groß, was die Fässer betrifft. Und zwar geht das los mit Ex-Bourbon, First Fill und Second Fill. Wir haben PX-Fässer, Oloroso-Fässer, Cream Sherry, Palo Cortado, Madeira, Amontillado. Und von den Größen her variiert es von, das kleinste ist 105 Liter und das größte ist, gut, 500 Liter irgendein
Also
Sherry-Fass.
105 sind Zurückbauten, ja, also echt
Und
interessant, damit
ja.
man in wenigen Jahren einen richtigen leckeren Whisky bekommen kann.
Und verschiedene Stufen dazwischen, 125, 150 etc. Nicht, dass ich das frei wählen könnte. Also ich kann auch hier nicht hingehen und sagen, yo,
Ich möchte unbedingt
Oloroso,
166,4 haben,
genau,
ja?
145 Liter und das dann so, sondern da gibt es auch klare Vorlagen. Da empfehlen wir einfach, geht auf die Webseite, da ist das alles dargestellt. Die 22 Varianten, die in Frage kommen, also welcher Whisky, in welchem Fass, in welcher Größe, zu welchem Preis, das ist da alles wunderbar aufgelistet. Aber halt, wie gesagt, sehr umfangreich, um sich mit zu beschäftigen. Und es geht nicht nur um Fässer und deren Größe, sondern auch was die Auswahl des Stoffes betrifft, der letztendlich da reinkommt. Die ist relativ groß und zwar deckt die eigentlich das komplette Produktionsarsenal von der Great Northern Distillery ab. Wir reden über Triple Distilled Malt, wir reden über zweifach destillierten Malt, wir reden über Peated Malt, wir reden über Heavily Peated Malt, wir reden über Pot Still Whisky und über Grain Whisky. Also alles, was es eigentlich so mehr oder weniger an, naja, an Whisky-Varianten, Standard-Whisky-Varianten in Irland gibt, kann hier als New Make in eines der gerade benannten Fässer abgefüllt werden. Relativ flexibel ist dann die, sind dann die Konditionen, zu denen das Ganze dann anschließend fortgeführt wird. Lagerung, das gebe ich vor. Wenn ich sage, nach 3 Jahren Schluss, dann ist nach 3 Jahren Schluss. Wenn ich sage, nach 22 Jahren ist Schluss. Es wird pro Jahr berechnet. Da fahren pro Lager ja 95 Euro in dem Falle an. Ich kann, jährlich wird mir angeboten, hör mal, wir haben hier ein schönes, was auch immer Fass, hättest du Lust, deinen Whisky da jetzt reinzufüllen, dann kann ich das tun, das wird dann extra berechnet. Aber ich kann mir also nach einer gewissen Zeit überlegen und sagen, oh ja, das wäre ganz interessant, wenn ich diesen Whisky aus dem Cream Sherry jetzt in ein Portweinfass tue zum Beispiel, ja, was die mir da angeboten haben.
Oder ich hatte ein Fass gehabt, das war ein Single Malt und der hat sich nicht unbedingt entwickelt, wie ich dachte.
Ja.
Also jedes Jahr habe ich nochmal, oh, wird ein bisschen besser und dann habe ich einfach gesagt, Mensch, ich möchte gerne wirklich nächstes Jahr abfüllen, es wird nicht besser, schmeiß dir einen Rotweinfass für ein Jahr. Und da haben wir tatsächlich das bei uns das Problem, dass in Deutschland sogar, dass die das gemacht haben, frischen Rotwein da aus dem Pfalz dann hochgebracht zur Brennerei, abgefüllt, vor 2 Tagen entleert, 2 Tage später war es gefüllt und da hatte ich plötzlich ein First Fill Bourbon Fass über. Habe ich gar nicht bedacht, dass auch der Fass mir gehört in dem Fall. In Irland ist es nicht immer der Fall, dass man den Fass auch mit rüberbringen kann. Man kann fragen, manchmal kriegt man einen Fass auf eine Palette drauf, manchmal muss man getrennte Palette nehmen dafür, getrennte Versandkosten, aber es ist schon cool, einfach sein eigenes Fass damit zu der eigenen Flaschen dazu haben. Aber absolut. Manchmal macht es echt viel Sinn, einfach mal ein Finish, ein Whisky zu geben. Und das ist dieses Recasking-Angebot, ein Finish zu geben.
Absolut. Ja, auch dann, wenn ich mich dann entschieden habe, die Lagerung soll enden und ich möchte es abfüllen, dann kann ich das abfüllen lassen. Die führen das dann mehr oder weniger für mich durch, kostet natürlich auch extra. Ich kann aber dann vorgeben, was ich möchte. Ich kann dann meine eigenen Label dafür haben und das dann vorbereiten lassen. Als Extras inklusive ist ein jährliches Sample. Und der Celtic Whisky Shop bietet mir nach gewissen Zeiten an, das Fass zurückzukaufen. Also wenn ich sage, die machen mir ein faires Angebot, wo ich dann zum Beispiel als Invest sage, okay, das hat sich für mich gelohnt, dann kann ich das machen. Preislich, wir haben gerade gesagt, das ist eine unglaubliche Breite an Kombinationsmöglichkeiten. Es geht bereits bei 1095 Euro, das ist natürlich ein kleineres Fass, einfacheres Fass, los und hört ungefähr bei 6000 Euro auf, was immer noch relativ günstig ist für die verschiedensten Varianten. Auch hier natürlich ohne die Abgaben und Steuern, die anschließend noch fällig werden. Und wie gesagt, was bei anderen, wir haben es gerade gehabt, bei Powerscourt und bei Dingle sind mindestens die 8 Jahre bis zu 15 Jahre Lagerung drin. Die bezahle ich hier jeweils noch extra. Und natürlich solche Dinge wie das Bottling etc. kommt auch noch oben drauf. Aber ja, sicherlich eine umfangreiche, schöne Gelegenheit und auch ein paar günstige Sachen dabei. Also wer nicht zwangsläufig sagt, ich möchte von einer bestimmten Brennerei was ganz Tolles haben, sondern sagt, nee, einfach mal so ein Fass und so auch so 150 Liter von irgendwas hier, das wäre ja super, der sollte mal auf dieser Seite nachschauen.
Ja, also persönlich, wenn ich wirklich hier etwas von Great Northern haben wollte, wäre jetzt Celtic Whisky Cask Scheme mein Anlaufstelle denn da. Ich habe immer noch meinen Wunsch, von 1, 2 neue Brennereien noch vom Anfang an ein Fass dabei zu haben, aber also wer sagt, das ist mir nicht wichtig, ich will nur Irish Whiskey haben und ich will etwas Gutes, dann da eindeutig meine Empfehlung. Ganz kurz zu Risiken nochmal. Es gibt diese sogenannten technischen Risiken. Was passiert, wenn mein Fass einen Leck bekommt? Versicherung. Was passiert, wenn es dann beschädigt wird? Auch da ist eine Versicherung dann da. Wenn es ein langsamer Leck ist, dass es dann da tropft, aber nicht rausfließt denn da durch eine Beschädigung. Da kommt die Versicherung nicht dafür auf, aber das merkt man, war das auf ein anderes Fass, bis auf den Boden und immer wieder wird dann da durch die Sicherheitsleute schaut man, wo irgendwas für Flüssigkeit da am Boden das so ist. Es gibt ein wirtschaftliches Risiko denn da. Es gibt keine Garantie, dass der Preis für Whisky nach oben geht. Ja, also es könnte sein, dass der einfach mal, der ist einfach ein nicht guter Whisky. Du hast einen schlechten Fass erwischt. Das war der Holz war nicht irgendwie perfekt und so weiter. Lässt sich nicht verkaufen. Oder es gibt ein persönliches Risiko, wo du sagst, hey, der Whisky schmeckt mir nicht. Ja, also auch denn da gibt es natürlich bei Sherry und bei Port und bei besonders bei Weinfässern das Problem für mich. Schwefel, ja, andere Leute sind da unempfindlich, das sind so Risiken, die einfach so sind. Wir können niemanden dazu raten, in dieses Fassprogramm irgendwo einzusteigen, aber wenn du es machen willst, geh ganz langsam, sprich mit anderen Leuten, die das schon gemacht haben, informiert dich gründlich dann da und dann treff deine Entscheidung und wie ich schon vom Anfang an gesagt habe, auf jeden Fall würde ich Richtung Brennerei direkt und wenn nicht, dann der einzige Broker, den ich momentan in Irland empfehlen kann, ist Celtic Whisky Shop. Sorry.
Genau. Ja, und vielleicht auch bevor ich es mache. Ich meine, Irland ist keine Weltreise.
Ne.
Einfach einen günstigen Flug, sich die Brennerei oder drei Brennereien, die einen vielleicht von den Fassprogrammen her vorher interessant vorkamen, anfahren, angucken, schauen, mit den Leuten reden und einen Eindruck machen und dann selber sagen, okay, das schien ein seriöser Laden zu sein. Die Leute schienen nett, es sieht alles gut aus. Man kann nicht immer die Warehouses sehen, aber vielleicht lässt einer mal einen reingucken, wenn man sagt, was man vorhat, um einen Eindruck zu gewinnen. Und dann, genau, gibt das ja auch nochmal ein ganz anderes Vertrauen, als wenn man nur im Internet etwas macht oder etwas tut, weil wir hier immer jeden Monat darüber reden, wie toll der ein oder andere ist. Das muss ja nicht alles heißen. Also dann einfach angucken und dann glücklich werden.
Dann gehen wir jetzt rüber zu unseren News. Die Irish Brennereien empfingen im Jahr 2022 insgesamt 677.000 Besucher. Das liegt immer noch 30% unter dem Vor-Corona-Niveau. Aber gegenüber zu 2021 es ist es eine Steigerung von 400%. So, je nachdem, wie man es verkauft, nicht wahr? Also
Genau,
im Jahr
nein, als
2019 waren über 1 Million Besucher denn dort in Irland bei der Brennerei. Alleine davon 500.000 bei der Bow Street in Dublin bzw. Middleton, ja.
Genau, also da 50% gingen, haben sich angeguckt, wie Jameson quasi gemacht wurde oder gemacht wird, mehr oder weniger. Und ja, natürlich, das war damals eine Rekordzahl. Also ich glaube, das Niveau von 600 noch was, das ist von 2015, 16 gewesen. Und seitdem ist es in den 3 Jahren, wie man sieht, ist es rapide zugenommen. Aber dann hat natürlich wie so viele touristischen Dinge Corona dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ja, wenn man zurückguckt, 2022 war für die Tourismussektor noch nicht mal ein ganzes Jahr. Denn eigentlich war so bis Februar, März, St. Patrick's
Ich
Day
hätte
war
ja im
sowas.
April, Mai gesagt, ich bin im Mai
Ja.
nach Schottland
St.
damals
Patrick's
geflogen,
Day
da waren
gab es
immer noch
schon.
Beschränkungen ohne Ende, ja.
Ja, St. Patrick's Day gab es schon die ersten zumindest, dass man wieder sagt, Leute sind rumgereist, Paraden etc. Aber da sind natürlich so Destilleriebesuche vielleicht nicht so unbedingt das. Aber ja, also man kann sagen, richtig Saison vielleicht für ein halbes Jahr nur gewesen. Ne? Und dafür ist es wahrscheinlich schon mit diesem
Das ist
Zuwachs
gut.
schon eine gute Sache. Ich meine, 400%, klar, das kommt von null, aber das ist natürlich wie bei fast, ne? Das ist natürlich wie bei so vielen Dingen. Und ja, da muss man einfach abwarten, wie sich das jetzt in diesem Jahr und in den nächsten Jahren entwickelt. Grundsätzlich die Tendenz, was man so hört von den Leuten, die da diese Zahlen publizieren, ist halt, es wird schon sich wieder fangen und wird auch wieder weiter wachsen. Und davon ist natürlich auszugehen, weil die Millionen, die schon mal da waren, mit noch wachsender Brennereilandschaft wird natürlich irgendwann auch wieder weiter da hinauskommen. Ja, Irish Distillers haben quasi einen großen Anteil mit ihren Besucherzentren in Middleton und in Dublin, in der Bow Street. Und außerdem haben sie noch was anderes vor. Das ist unsere zweite News. Und zwar haben sie sich Nachhaltigkeit schon vor längerem etwa ganz groß, also Pernod Ricard genau genommen, als Überkonzern hat sich Nachhaltigkeit ganz groß auf die Fahnen geschrieben. Und deshalb möchte Irish Distillers für die ganzen Jameson-Produkte etc., diese Umverpackung abschaffen, die man so kennt. Ne? Also manchmal ist es ja so, dass sogar die einfache Jameson in Flasche in so einer sogenannten Geschenkbox kommt. Ja, in der Regel ein Pappkarton oder eine Metalldose gab es mal, verschiedenste Sachen. Aber halt auch so hochwertigere Produkte, die dann in so einer Präsentationsbox kommen. Ne? Mir fällt dann Redbreast ein, 27, wo sich das so öffnet und ne, solche Sachen. Das soll es in Zukunft in der Form so nicht mehr geben. Und zwar, weil das halt im Prinzip alles Zeugs ist, was irgendwie, naja, nicht so wirklich hergestellt werden muss, Ressourcen verbraucht und gar nicht so richtig gebraucht wird. Und ersetzt werden soll das Ganze entweder gar nicht. Das heißt, Produkte haben künftig halt einfach so eine Secondary Packaging, wie man es nennt, ne? Also eine Box, die nicht für den Transport oder für irgendwas gebraucht wird, haben sie einfach nicht mehr. Oder sie werden aus recyclingfähigen bzw. wiederverwertbaren oder kompostierbaren Materialien hergestellt. Und das erste Ding, wir haben es ich glaube, im letzten Podcast haben wir ihn vorgestellt, Jameson 18. Neue Version, ein bisschen höherer Alkoholgehalt als die bisherigen Varianten, die es so gab. Der kommt schon in einer leichten Box daher. Umverpackung daher, die vollständig recycelnfähig ist. Insgesamt sollen 2025, so das ist so das große Jahr, mit dem Irish Distillers sich komplett auf nachhaltig umgestellt haben will, auch in anderen Bereichen, Produktion etc., damit sollen 4 Millionen dieser Umverpackung eingespart werden. Ja, also wir reden natürlich da jetzt nicht um die Redbreast 27-Variante, sondern wir reden da natürlich eher über diese ganzen anderen gerade genannten, die nicht so wirklich sinnvoll sind, sondern sind einfach schön zum Verkaufen, aber eigentlich braucht man sie tatsächlich nicht. Ja, lobenswertes Ziel. Auch natürlich kann man sagen, ist lobenswert, ist auch schön verkauft. Fakt ist natürlich auch, die Preise sinken dadurch natürlich nicht und die Jungs machen dadurch natürlich einen, du sparst dir, ich weiß nicht, was das ausmacht an so einer Flasche, aber du sparst es dir halt, während der Preis gleich ist oder höher geht. Also ist natürlich auch ein guter Geschäftsaspekt dahinter. Den soll man bei allem Lob für das ökologische Gedankengut nicht vergessen, dass natürlich das weiterhin ein Geschäft bleibt und auch ein monetärer Vorteil für Irish Distillers dahinter steckt. Ganz klar.
Super, da sind wir jetzt hier am Ende. Es war doch länger als gedacht, aber wie immer haben wir viel zu erzählen, du und ich. Das ist schön.
Ja.
Nächsten Monat werden wir auch viel zu erzählen haben, denn wir waren beide bei West Cork Distillers, denn im Juno. Und wir werden jetzt auch unser Fokusthema denn da haben im Monat März, West Cork Distillers.
Genau, das wird sicherlich spannend, weil wir beide waren ja sehr überrascht, kann man auch sagen.
Beeindruckt war ich.
Beeindruckt. Wir waren sehr beeindruckt von allem, was wir uns da widerfahren ist und was wir da gesehen haben und was John, der mit uns da durchgegangen ist, uns erklärt und erzählt hat. Und ja, das werden wir zusammenfassen und einen kleinen Überblick darüber geben. Ja, darauf freue ich mich schon sehr. Genau.
Super, dann am Ende gibt es nur noch zu sagen, es gibt unsere Webseite www.irishwhiskeysnews, ein Wort, irishwhiskeynews.de. Und ihr findet uns immer wieder dann dort bei Social Media, unser Handle, unser Hashtag irishwhiskey.de oder E-Mail irishwhiskey.de@gmail.com. Es hat wieder Spaß gemacht mit dir, danke.
Es hat sehr viel Spaß gemacht, genau. War ein spannendes Thema, auch wenn wir heute nicht so viele Whiskys hatten. Ich glaube, wir haben viele Informationen vermitteln können.
Ja.
Und genau, wir schauen, was sich in den nächsten Wochen und Monaten ergeben wird, um wieder eine neue Episode im März auf die Beine zu stellen, die wieder voll sein wird mit Informationen und auch einigen Neuerscheinungen. Das kann man schon jetzt sagen. Ich danke dir und danke allen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat allen Zuhörern genauso viel Spaß gemacht. Und verabschiede mich. Bis in einem Monat.
Bis dahin. Ciao.
Ciao.